Net Radio Kulmbach. Willkommen in Oberfranken.
Hallo und herzlich willkommen bei Net Radio Kulmbach am heutigen Abend. Wir haben wieder viele interessante Themen, aber beginnen wir in dieser Sendung Willkommen in Oberfranken natürlich auch mit Musik und sagen Willkommen.
اليوم العشق سايهلكو دب على البنات قلبو صحكا في بكوارتو ركعاتو قدهن وحدة غير بالأحلام والأحمر بالحلال خدمتو عندها حمالة شحال المرة قلنا لقيت وحدة الشيرة عندها كورش كارة بس حتش تحكي شاكيرة حيرة دارتلو سحور في الحريرة عملتلو غوانتانامو بغوانتاناميرا قلي هبتني هلكتني غلبتني تخيل 100 كيلو بالدعواج تعبرتني هو يكمية ضعيف البوا مسكين يوقف بحدها يبان الكتار بدوا خطك خسيرو كاركة وهي الله يبارك عندها كركاسة تعكات كات ورقة دير في بالك مسكين يشرب المارة أمور تايوان أمور الماما ماي
ماما ماي أمور تايوان ماشي نورمال الحب اليوم ولا شي حب صعيب وغضبان ماما ماي أمور تايوان ماشي نورمال الحب اليوم ولا شي حب صعيب وغضبان
البنات هما اللي طاحوا في تفول يكون حيلي ويخمم غير في صلاح ولي في اللي زفر وفي اللافين يقولها ديجاجي يعطيها بدماغ تعزيز وكونتر مطيرازي مسكين راوي قاسي مش وحابي شومي عجل درهمها يشوفها انجلينا جولي يقولها جامي شريتي لي حاجه خفيفه حتى يخلاها اكثر من البنكات الخليفه تعود خايفه يقولها اي انسي درك ندير لك عرس بس صح انت اللي تفينونسي كل ما تخلصي تباني لي اجمل فيونسي بالعينين تاع نانسي والكور تاع بيونسي يقولها مش ماجيك ما يبناش خاطرك انت الشابه ومخدومه بلا كرم فاشا ومن بعد باشا كلها كل عيلك معايا امور تايوان امور الماما ماي
ماما ماي امور تايوان ماشي نورمال
حب اليوم ولا شي حب سعيد وغفار ماما ماي. Net Radio Kulmbach hier. Ja, wir haben wieder viele, viele Gespräche zu führen, die bestimmt wieder interessant sind. Wer klopft denn hier? Also so kann man hier nicht arbeiten in diesem Studio. Man wird hier ständig gestört. Hallo, ist da vielleicht mal Ruhe?
Hallo, hallo.
Wer ruft denn da?
Kann mal jemand aufmachen?
Ah, ich könnte mir denken, wer das ist. Ich schaue jetzt mal, ob wir diese schwere große Kiste aufkriegen. Ja, ha, wer ist denn da drin? Einen wunderschönen guten Abend.
Ganze Woche in der Kiste ist echt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Was machen wir eigentlich gerade?
Ja, wir machen immer noch Net Radio und stell dich nicht so an, in der Kiste lag ein schönes Kissen.
Ja, aber, naja, oh, Net Radio, Kulmbach, sehr schön. Und was haben wir heute vor? Hast du schon Themen?
Ja, ich dachte, du bist hier der Praktikant und bereitest alles vor.
Oh ja, dann lass mich mal kurz meine Akten aus der Kiste holen.
Das ist ja ein dicker Ordner. Hast du in der Woche etwa was gearbeitet in dieser Kiste?
Würde ich vielleicht machen, wenn man mir Licht installieren würde in der Kiste.
Das können wir ja mal unseren Chef sagen. Vielleicht sollte Thomas Nagel mal Kistenlicht anschaffen.
Ich sag da nichts dazu.
Das ist auch gut so.
Wir müssen die Anträge schriftlich einreichen.
Ja, haben wir denn auch schriftliche Anträge für die heutige Sendung eingereicht, dass wir interessante Gäste haben?
Ich sehe hier Landratsamt Kulmbach. Frau Dippold und Frau Limmer, die hätten was zum Thema zu sagen. Ich weiß nicht, mir tut der Rücken noch wegen weh von der Kiste. Vielleicht machst dich einfach mal auf, ist ja nicht weit. Fahr doch mal hin.
Na, dann gehe ich doch mal zu diesen beiden Damen. Ja, und was magst du in der Zeit?
Ich mach mal Kiste sauber.
Dann viel Spaß.
Eine Toilette habe ich da nämlich auch nicht drin.
Dieses Thema, da sage jetzt ich nichts dazu.
Ja, jetzt, ich suche Lieder und du machst dich auf. Ab zum Landratsamt.
Bin ja schon weg. Gast bei der Christine Dippold im Landratsamt Kulmbach. Aber vielleicht stellt sich die Frau Dippold selber mal vor, was sie hier macht und wie sie überhaupt ans Landratsamt gekommen ist.
Also mein Name ist Christine Dippold. Ich bin die Sachgebietsleiterin im Landratsamt Kulmbach für Ausländer- und Personenstandswesen. Bin schon sehr lange im Landratsamt. Ich habe hier 1982 angefangen mit dem Studium dann an der Fachhochschule in Hof und mit verschiedenen Stationen seit 1995 in dem Sachgebiet.
Wollten Sie schon immer in dieses Sachgebiet oder war das eher purer Zufall?
Es war nicht der Wunsch, in dieses Sachgebiet zu kommen, aber ich war damals in Elternzeit, sollte dann im April 1995 wieder das Arbeiten anfangen. Da war eine Stelle frei und dann wurde ich gefragt und habe dann einfach spontan Ja gesagt.
Und hat man sich dann mal vorgestellt, dass man mit einer solchen, ich sage jetzt mal, Problemwelle konfrontiert wird?
Als ich angefangen habe, war damals schon mal eine Welle mit Asyl. Meine Hauptaufgabe damals war bei mir Staatsangehörigkeitsrecht, also hauptsächlich Einbürgerungen. Dass ich jetzt so intensiv in die Sache Asyl eingebunden bin, konnte ich mir damals nicht vorstellen.
Ich bin mit Christine Dippold nicht alleine, denn bei uns ist auch Katrin Limmer von der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Soziales, aber die Frau Limmer kann sich sicherlich auch ein bisschen selbst vorstellen.
Ich bin Abteilungsleiterin am Landratsamt, bin Juristin, also von dem, was ich gelernt habe, bin ich Juristin. Ich bin auch im Staatsdienst da. Ich leite die Abteilung Öffentliche Sicherheit und Soziales. Da ist halt neben Asyl- und Ausländerwesen auch noch ziemlich viel anderes dabei, was natürlich gerade im letzten Jahr leider viel zu kurz gekommen ist, aber es ist also sehr umfangreiche Aufgabenstellung, aber natürlich im letzten Jahr sehr überlagert, auch wegen verschiedenen Anknüpfungspunkten, die dieses Asylthema mit sich bringt. Das ist ja jetzt nicht nur, sagen wir mal, ausländerrechtliche und asylrechtliche Behandlungen, dann geht es ja um die Leistungen auch, die jetzt auch im Sachgebiet Soziales zum Beispiel laufen, das auch in der Abteilung ist, im Jugendamt die unbegleiteten Minderjährigen und so sind das verschiedene Anlaufstellen im Landratsamt, aber die meisten sind schon in der Abteilung Öffentliche Sicherheit und Soziales gebündelt.
Jetzt stellt sich natürlich eine Frage, die in den Medien auch immer wieder auftaucht. Es gibt Flüchtlinge, es gibt Asylsuchende, es gibt unterschiedliche Statistiken. Wo ist denn eigentlich da der Unterschied? Und das fragen wir mal die Frau Limmer.
Flüchtlinge, umgangssprachlich sind sie letztendlich alle, aber Flüchtlinge im Rechtssinne sind dann eigentlich nur die, das kann man eigentlich erst nach Abschluss eines Asylverfahrens beantworten, wer Flüchtling im Rechtssinn ist. Am Anfang sind es erstmal alles Asylsuchende, die halt einen Asylantrag stellen, dann sind es auch Asylbewerber, vor Antragstellung sind es Asylsuchende oder Asylbegehrende. Nach Abschluss des Asylverfahrens, was unterschiedlich lange dauert, bei manchen ging es jetzt ganz schnell, aber diese durchschnittlichen Zeit, das hört man auch mal ja in der Presse, dann ist es mal ein Jahr oder anderthalb, geht auch ein bisschen darum, welche Nation das ist, welche Herkunftsnation. Wenn letztendlich dieses Verfahren durchlaufen ist, gibt es eine Entscheidung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die kann verschiedene Inhalte haben. Der stärkste Schutz ist der Asylschutz nach unserem Grundgesetz, also Asylgrundrecht wird aber nur sehr selten die Entscheidung sein, weil es da gewisse Voraussetzungen gibt. Man darf nicht über einen sicheren Drittstaat eingereist sein und das heißt, jeder, der auf dem Landweg zu uns kommt, kommt über einen sicheren Drittstaat und kann deshalb aus diesem Grund kein Asylgrundrecht bekommen. Die meisten Leute kriegen den Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention, den Flüchtlingsschutz. Und das sind dann auch Flüchtlinge im Rechtssinne. Und dann gibt es noch diesen subsidiären Schutz, der auch immer so durch die Presse und durch die Medienlandschaft geistert. Das sind die, die jetzt nicht klassisch nach der Genfer Flüchtlingskonvention Flüchtlinge sind, weil sie zum Beispiel nicht aus politischen oder rassischen oder religiösen Gründen verfolgt werden, sondern die einfach vor Krieg geflohen sind, vor einer allgemeinen Bedrohungslage. Das sind die, die den subsidiären Schutz in der Regel kriegen.
Jetzt bleiben wir mal bei diesem Thema auch der Rechtsdefinition. Es heißt ja dann immer, Flüchtlinge oder Asylsuchende aus sicheren Drittländern sollen möglichst rasch wieder in ihre Heimat abgeschoben werden, zurückreisen. Was ist denn jetzt so, erklären wir das mal den Jugendlichen, ein sicheres Drittland? Und was entscheidet so ein sicheres Drittland von einem Kriegsland?
Ganz sichere Drittländer sind jetzt zum Beispiel auch die anderen EU-Staaten, aber die heißen schon gar nicht sichere Drittländer, das sind ja ist ja EU, die fallen aus dieser Definition ganz raus. Sichere Drittstaaten sind zum Beispiel jetzt die Westbalkanstaaten, auch die EU-Beitrittskandidaten sind sichere Drittländer und aber auch zum Beispiel Ghana ist auch ein sicheres Drittland. Also es gibt auch in Afrika Länder, wo natürlich, sagen wir mal, eine wirtschaftliche Lage herrscht, die mit unserem Leben nicht vergleichbar ist, aber wo halt einfach keine Verfolgung oder keine große Verfolgung oder gesamte Nation betreffende Verfolgung droht. Und Menschen aus solchen Staaten, das sagt man halt, wenn man das sind immer diese Wirtschaftsflüchtlingsgeschichten, dann ist es ja so, dann gäbe es auf der Welt eine Handvoll Nationen, denen es halt wirklich gut geht und alle anderen, denen es wirtschaftlich schlechter geht, würden dann sagen, wir möchten auch gerne in dieses Land und man muss halt sehen, dass man ja für manche Länder einfach sagt, wir helfen, wir haben einen humanistischen Auftrag zu helfen. Leuten, denen es wirklich schlecht geht, die aber bedroht sind von ganz massiven Situationen wie Krieg. Aber wirtschaftliche Not allein kann das halt nicht rechtfertigen. Und diese Länder ordnet man dann so, also grob gesagt, gibt es natürlich viele Kriterien, aber das ist so das, wo man dann sagt, die ordnet man in diese Liste der sicheren Drittstaaten ein. Das ist eine Liste und die müssen dort auch benannt sein. Und dann kann man da im Asylverfahren halt schneller entscheiden.
Wie läuft so ein Verfahren eigentlich ab? Ich komme jetzt als Flüchtling an die deutsche Grenze oder reise nach Deutschland ein. Wie geht es denn eigentlich weiter? Wie komme ich zum Beispiel überhaupt nach Kulmbach?
Also in der Regel sind halt an der Grenze so eine Art Aufnahmeeinrichtungen und von dort aus werden dann die Personen mit Bussen verteilt, teilweise in Bayern, teilweise nach Deutschland. Also gibt es so verschiedene Schlüssel, Bayern-Ausgleich und Deutschland-Ausgleich. Und wie zum Beispiel in Bayreuth ist dann eine Erstaufnahmeeinrichtung. Dort werden die Leute vorrangig erstmal untergebracht, registriert, ärztlich untersucht. Wenn dann dieses Verfahren abgeschlossen ist, werden sie dann auf die einzelnen Landkreise momentan in Oberfranken verteilt. Wir haben ja zwei verschiedene Arten. Einmal diese sogenannten Gemeinschaftsunterkünfte und auch zusätzlich noch diese dezentrale Unterbringung, was wir hier im Landkreis Kulmbach ganz gut durchführen. Wir mieten einzelne Wohnungen an, wo wir dann die Asylbewerber unterbringen. Und dann ist es halt so, die müssen nach Zirndorf zum Bundesamt für die Anhörung. Dort wird eigentlich erst der Asylantrag gestellt und ab dann läuft dann das Verfahren.
Bleibt dann der Asylsuchende so lange in Kulmbach, in dieser Wohnung, die angemietet ist, oder kann er sich dann in Deutschland frei bewegen?
Im Prinzip ist es so, er muss hier sich aufhalten, weil er die Wohnung bezogen hat. Natürlich ist er nicht an den Landkreis Kulmbach gebunden. Er kann auch Freunde oder so in einer Nachbargemeinde oder Nachbarlandkreis schon besuchen.
Besuchen könnte er dann auch umziehen, also sagen, ich ziehe jetzt von Kulmbach nach Hof oder nach Bayreuth zurück oder nach Nürnberg?
Ein Umzug ist nicht gestattet, solange das Asylverfahren läuft. Es gibt schon Einzelfälle, die haben dann Verwandtschaft in einer benachbarten Stadt. Man kann einen Umverteilungsantrag stellen, aber das liegt dann nicht in unserer Entscheidung. Das läuft dann zum Beispiel hier bei uns dann in Bayreuth über diese Regierungsaufnahmestelle.
Jetzt stelle ich mir vor, Flüchtlinge kommen ja manchmal in größeren Verbänden oder Familien. Kommen die alle an die gleiche Stelle? Ist das überhaupt machbar oder muss man die dann erst wieder so Art zusammenführen?
Bei der Antragstellung bzw. bei der Ankunft versucht man schon zu fragen, wer zusammengehört, wer zu einem Familienverband gehört. Und dann ist es auch vor allem hier auch unser Ziel, die Familien miteinander unterzubringen. Haben wir Fälle, wo dann Bruder und Schwester mit ihren Familien zusammen in eine Unterkunft einziehen.
Wovon leben dann diese Flüchtlinge, wenn sie dann hier in Kulmbach untergebracht sind?
Die Flüchtlinge bekommen von unserem Haus, von der Sozialhilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und das ist dann quasi ihr Lebensunterhalt.
Jetzt muss natürlich die Frage kommen, wie hoch ist denn dieser Satz? Kann man das sagen?
Die kriegen einmal so eine Art Taschengeld. Das ist das, was man halt sagt, was nicht für irgendwas ausgerechnet ist, was man halt braucht, was weiß ich, um mal auch ins Schwimmbad zu gehen oder sich Zigaretten zu kaufen, also was jetzt nicht ausgerechnet ist auf den Lebensbedarf. Und dann gibt es halt für bestimmte Bedarfe, also Essen, Kleidung und Hygieneartikel, werden halt Sätze ausgerechnet, die dann zum Beispiel halt Alleinstehender kriegt eine Summe. Ich denke, es sind 359 Euro. Das ist die Summe, die man sagt, die braucht er für Essen, Kleidung und so weiter. Und dann gibt es noch zusätzlich das Taschengeld dazu. Wenn dann ein Ehepaar ist, ist das nicht das Doppelte dieser Summe, sondern ein bisschen weniger als das Doppelte, weil man halt sagt, ein bisschen was erspart man sich. Die müssen keine Miete zahlen, die sind untergebracht ja von uns, also in Wohnraum, der natürlich auch letztendlich von der Sozialhilfe bezahlt wird, aber das läuft direkt, das müssen sie nicht machen. Also das, was sie bar ausbezahlt bekommen, das ist das, was sie für ihren Lebensunterhalt zur Verfügung haben. Und dann gibt es noch solche Leistungen, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen zum Beispiel, die Beiträge für den Kindergarten werden in der Regel vom Jugendamt übernommen. Ja, zum Beispiel auch Teilnahme am Mittagessen in der Schule, sowas, da müssen sie zwar extra Anträge stellen, die kriegt nicht automatisch jeder, aber das sind auch noch so Leistungen, die möglich sind. Genau, also 359 Euro pro Monat in den ersten 15 Monaten und dann nach 15 Monaten gibt es, das heißt dann sogenannte Analogleistungen, wenn die dann trotzdem noch nicht, das Asylverfahren noch nicht beendet ist, führt man die trotzdem quasi in unser Sozialhilfesystem komplett über. Und das wären dann 399, also 40 Euro mehr. Das ist das, was bei uns auch ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger auch bekommt. Das sind dann auch die Leistungen nach SGB XII, also diese Geschichten im SGB III.
Das kostet jetzt ja alles Geld. Wer finanziert dieses Geld? Muss das jetzt der Landkreis selber aufbringen oder die jeweilige Kommune oder erstattet das dann später mal der Bund?
Bei uns ist es so, dass der Freistaat Bayern die Leistungen erstattet. Komplett. Das ist aber nicht in allen Bundesländern so. Da gibt es einfach Unterschiede in den Länderrechtssystemen. Denn gab es ja auch immer diese 670 Euro, dass der Bund für jeden Asylbewerber 670 Euro zur Verfügung stellt im Verfahren. Das kann man dann jetzt umrechnen, wie man will, aber im Moment ist es auf jeden Fall in Bayern so, dass der Freistaat Bayern den Kommunen diese Kosten, die man auszahlt, die Leistungen, auch die Unterbringungskosten ersetzt. Also was er nicht ersetzt, sind Personalkosten zum Beispiel. Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen halt jetzt 5 Mitarbeiter mehr, die das abwickeln, dann müsste der Landkreis die selber zahlen. Aber alles, was ansonsten Sachkosten sind, ersetzt der Freistaat im Moment.
Und wir weisen nochmal darauf hin, diese 670 Euro gehen an das Landratsamt dann oder an die Kommune oder nicht an den Flüchtling?
Also das ist eigentlich so gedacht, das ist ja auch immer noch nicht so umgesetzt, dass die Länder vom Bund pro Flüchtling diese Summe bekommen. Wie die Länder das dann verteilen, ist dann wieder Ländersache. Aber das ist immer das, was der Bund sagt pro Flüchtling, das würde er, könnte er immer nur an die Länder, an die Bundesländer zahlen, die dann selber nach ihren rechtlichen Gegebenheiten weiterverteilen, entweder ganz erstatten oder nur diese Summe, sage ich jetzt mal, weiterreichen.
Aber ich wollte nur darauf hinaus, es kommt jetzt nicht diese 670 pro Flüchtling beim Flüchtling an.
Nein, also das kommt nicht, weil der Flüchtling ja nach Asylbewerberleistungsgesetz seine Leistungen kriegt. Das Asylbewerberleistungsgesetz ist ein Gesetz, was im ganzen Bundesgebiet einheitlich gilt. Und danach kriegt er festgeschriebene Leistungssätze. Die müssen ausgezahlt werden. Wie das, sage ich jetzt mal, erstattet wird dann untereinander, das sind Sachen, wo halt Kommunen, Bund und Länder das untereinander regeln oder ausgleichen. Aber der Flüchtling selber bekommt das, diese Summe nach Asylbewerberleistungsgesetz, die da eben festgelegt ist.
Frau Tippold, Frau Limmer, vielen Dank bis hierher. Wir sprechen gleich weiter. Vorher spielen wir aber ein bisschen Musik. Gibt es denn einen Musikwunsch?
Okay, also als Musikwunsch möchte ich äußern Narkotik von Liquido.
Ja, lieber Sebastian, dann such doch mal dieses Lied. Hau rein in die Tasten, dass wir den Wunsch von der Frau Tippold auch spielen können. Ah, das klingt ja gut. Das könnte sein, Liquido. Also, Liquido und Narkotik.
Touched your face, narcotic mindfulness, mellowed you. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls all the stuff you'd rather play. And I touched your face, narcotic mindfulness, mellowed you. And I called your name, Michael Caine. I don't mind, I think so. I won't let you go.
Das war der Musikwunsch von der Christine Tippold, denn bei der sind wir hier am Landratsamt zu Gast und natürlich auch bei der Katrin Limmer. Die wünscht sich dann später noch was, die kann schon mal ein bisschen drüber nachdenken, was denn der Musikwunsch wäre. Wir unterhalten uns ein bisschen über die Situation der Flüchtlinge hier in Kulmbach und natürlich stellt sich da die Frage, gibt es denn überhaupt Statistiken, Zahlen, die man hier mal vielleicht ein bisschen erläutern kann?
Ja, also wir führen eine Statistik, die wir regelmäßig fortschreiben und Stand 18. Januar haben wir insgesamt 643 Personen hier im Landkreis Kulmbach.
Waren es schon mal mehr? Ist die Zahl steigend, abnehmend? Kann man da irgendwie so einen Trend rauslesen?
Also generell kann man sagen, die Zahl steigt ständig seit 1,5 Jahren in etwa. Sie hat sich im Vergleich jetzt zu Dezember 2015 etwas verringert, weil wir vor allem die Personen aus den Balkanstaaten nach Bamberg verlegt haben, in diese Aufnahme- und Rückführungseinrichtung. Und dadurch ist das jetzt im Vergleich zu Dezember etwas weniger, aber wir bekommen wöchentlich nochmal wieder 16 Personen zugewiesen.
Wenn diese Personen hier ankommen und erfasst sind, wie gestalten dann die ihr tägliches Leben? Gibt es da gesonderte Angebote, die das Landratsamt da entwickelt hat?
Also Angebote jetzt direkt vom Landratsamt selber nicht. Wir hätten gar nicht personell die Möglichkeiten, das auch zu bewältigen. Es haben sich in den meisten Gemeinden, wo wir Personen untergebracht haben, ehrenamtliche Helferkreise gebildet, die dann schon sich um die Leute kümmern und entsprechend auch mit ihnen Aktivitäten unternehmen. Na, gibt ja zum Beispiel diesen Verein Kulmbach ist bunt, die dann zum Beispiel Fußballturniere für Jugendliche und so weiter veranstalten.
Wie ist es mit Minderjährigen? Müssen die denn eigentlich in die Schule?
Sobald man als Asylsuchender und Antragsteller eigentlich da ist und auch bleiben wird, weil man sagt, man kommt jetzt nicht aus dem sicheren Drittstaat und so weiter, also dann gibt es eine Schulpflicht. Das heißt, es müssen alle, sowohl die Minderjährigen, die in Begleitung ihrer Eltern oder Erwachsener da sind, müssen in die Schule gehen, als auch diese unbegleiteten Minderjährigen. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, weil man hat ja in der Regel zuallererst mal das Sprachproblem. Ist auf der einen Seite eine Schwierigkeit, auf der anderen Seite ist es so, dass die Kinder oftmals viel eher Zugang zu der Sprache kriegen. Erstens wahrscheinlich altersbedingt ist es einfach für die Kinder leichter und dann haben sie natürlich auch viel mehr Kontakt in der Schule oder dann auch im Kiffi, das sind ja auch im Kindergarten, die nehmen das ja spielerisch auf und müssen das nicht, wie man es als Erwachsener halt macht, man geht in einen Kurs und versucht dann da sein Wissen zu erwerben, die machen das ja so nebenbei mit. Aber die müssen in die Schule und da gibt es Übergangsklassen, es gibt erstmal wirklich hauptsächlich Spracherwerb und auch, dass man halt erstmal lernt, was hat Deutschland für eine Rechtsordnung, wie lebt man hier und so weiter. Also diese Integrationskurse, das wird auch in der Schule abgebildet, so ähnlich natürlich anders, aber so in dieser Art. Am Anfang also sehr viel Spracherwerb und dann versucht man, wenn die Sprache so ganz gut funktioniert, die in dem normalen Klassenverband, dem sie jetzt aufgrund ihres Wohnortes angehören, mit zu beschulen. Auch sind natürlich in der Regel ein bisschen älter als die deutschen Schüler.
Wie reagieren denn dann da andere Eltern in Kindergärten, in Schulen?
Also da haben wir eigentlich im Prinzip keine Erfahrungen. Es ist uns eigentlich nichts Negatives noch mitgeteilt worden.
Wie nehmen überhaupt die Kulmbacher diese Flüchtlinge und Asylsuchenden auf?
Also die Aufnahme hier ist sehr positiv. Auch die Bevölkerung ist da sehr engagiert. Ob es jetzt die Stadt Kulmbach ist oder Gemeinden im Landkreis, ist die Resonanz überwiegend positiv.
Ich komme jetzt nochmal auf die Kinder, wenn die sich dann integrieren. Wir haben ja schon gehört, es geht in der Regel bei den Kindern viel schneller. Gibt es da dann schon so Freundschaften? Kann man da was sagen? Hat sich da schon sowas entwickelt, so eine Art Patenschaftenmodelle, die auch immer mal wieder durch die Medien geistern?
Also da haben wir jetzt keine Kenntnis davon. Wie gesagt, das tägliche Leben wird ja gestaltet, auch durch diese Helferkreise, die jetzt zwar im Landratsamt in unserer Co-Bestelle, also die Einrichtung für Koordinierung bürgerschaftlichen Engagements, werden zwar die jetzt mal gesammelt, die Adressen von Helferkreisen und auch vernetzt untereinander, aber da findet jetzt nicht ein Austausch statt, dass man sagt, sagen wir mal, meine Asylbewerber in meinem Ort haben jetzt das und das und das gemacht. Also es muss jetzt bei uns nicht gemeldet werden, sollte auch nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt auch nicht die personellen Kapazitäten, das abzuarbeiten. Deswegen das, was man jetzt nicht vielleicht irgendwie privat hört oder irgendwas, wissen wir nicht. Also das Einzige, was wir wissen, ist, dass es halt wirklich offensichtlich gut zu funktionieren scheint und dass sich natürlich auch zwischen den Kindern Freundschaften bilden, also auch über Sportvereine dann und sowas. Also das geht bei Kindern ja recht schnell.
Jetzt gibt es ja immer wieder die Frage nach diesen alleinreisenden Minderjährigen. Gibt es solche auch in Kulmbach? Und wenn ja, was macht man mit denen, wenn die ohne Eltern hier ankommen?
Also wir haben derzeit 59 von diesen Alleinreisenden hier im Landkreis Kulmbach, die in zwei Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht sind, und zwar einmal in Fassolzhof und die anderen sind in Kulmbach in der Schützenstraße. Und die stehen quasi unter Obhut des Jugendamtes und werden dann von dort betreut.
Probiert man da dann die Eltern zu suchen und nachkommen zu lassen oder wieder zurück zu den Eltern zu führen, die irgendwo anders untergebracht sind? Wie funktioniert das?
Nee, das ist sehr kompliziert. Also ein Jugendhilferecht findet nur Anwendung, wenn das wirklich ein Jugendlicher ist, der unbegleitet ist, also wenn er ohne eine erwachsene Begleitperson kommt, also auch wenn es nicht die Eltern sind, Onkel oder sowas würde jetzt auch gehen, selbst erwachsener Bruder oder geht auch. Aber wenn sie wirklich ganz allein da sind, dann ist es ganz einfach so, der ist ja nicht rechtsfähig, nicht komplett. Deswegen muss dann Vormund bestellt werden, weil man einen Ansprechpartner einfach braucht, der Sachen entscheidet. Und dieser Vormund wird vom Jugendamt gestellt. Und dann macht das Jugendamt im Wege des Sozialdienstes natürlich verschiedene Hilfen. Also stellen sich ja noch ganz andere Fragen als jetzt im klassischen Jugendhilferecht, weil es ja vielleicht auch Trauma aufzuarbeiten gibt, diese ganzen Fluchtgeschichten. Aber dieser klassische Bedarf, was braucht der Jugendliche jetzt? Geht er zum Beispiel in die Berufsschule oder in noch nicht, weil er noch zu jung wäre? Die meisten sind im Berufsschulalter. Der vom Jugendamt bestellte Vormund, also auch im Jugendamt ansässige Vormund, entscheidet dann auch so Sachen asylverfahrensmäßig, wenn halt dann Anhörungen sind und so weiter. Sagen wir mal so, sobald ein Verwandter, Elternteil oder was auftaucht in Deutschland, ist der eigentlich im Sinne des Jugendhilferechtes nicht mehr unbegleitet. Und es besteht eigentlich kein Jugendhilfebedarf. Es ist dann aber schwierig, manchmal einfach praktisch schwierig, den jetzt aus diesem Jugendhilfesystem rauszunehmen und dem dann dem Eltern oder Teil der Verwandten zuzuführen, weil halt oftmals diese ganzen Verfahren noch nicht hinterhergekommen sind. Er ist dann als unbegleiteter Jugendlicher gemeldet, aber noch nicht in dem anderen, also das sind die Systeme einfach nicht so durchlässig, dass man sagt, in dem normalen, es gibt halt diese verschiedenen Computersysteme, die Verteilungen stattfinden, dann ist er quasi als Begleiteter noch nicht da und muss jetzt erstmal zu einem begleiteten Flüchtling gemacht werden, aber da darf er auch wieder nicht doppelt erfasst werden, weil man sonst irgendwie hinten und vorne nicht mehr Bescheid weiß. Also diese Fragen stellen sich, aber sobald ein erwachsener Verwandter, sagen wir mal, da ist, entfällt dieser Jugendhilfebedarf. Und dann versucht man natürlich auch, die zusammenzuführen, aber man sucht jetzt nicht im Herkunftsland Eltern und versucht, die hinterher zu sein. Die kommen, entweder kommen sie sowieso hinterher, weil sie das von Anfang an vielleicht so wollten oder weil sie sich verloren haben, vielleicht auch auf der Flucht. Oder viele sind auch wirklich selber da und sind dann auch da, um vielleicht die Familie von hier aus dort zu unterstützen. Also das ist so unterschiedlich. Es ist, bringt aber praktisch relativ viele Probleme mit sich. Also einfach, obwohl man sagt, der kann natürlich losgehen und fährt einfach hin zu seinem Onkel oder Eltern, die jetzt ausfindig gemacht hat. Und dann muss man halt aber hinterher gucken, dass man das irgendwie in die richtigen Bahnen lenkt.
Kommen die meisten eigentlich mit Papieren an oder ohne Papiere?
Es ist unterschiedlich. Also da kann man gar nicht keine Tendenz feststellen. Es haben viele Pässe und Sachen dabei und andere wieder nicht.
Wie überprüft man jetzt aber die, die ohne Pässe und Papiere kommen? Wie kann man da wirklich feststellen? Ist es die Person, kommt sie aus dem Land oder ist es eigentlich gar nicht möglich?
Also am Anfang bei der Registrierung verlässt man sich natürlich auf die Daten, die die Personen selber angeben, also Name, Geburtstag, Staatsangehörigkeit. Im Rahmen des Asylverfahrens finden dann natürlich verschiedene Interviews statt, wo man dann schon gezielt durch Fragen feststellen will, wo die Person tatsächlich herkommt. Ob natürlich dann die Angaben zum Namen und zum Geburtstag stimmen, steht in den Sternen.
Kann man also so genau hundertprozentig nicht sagen. Trotzdem stellt sich mal die Frage, eine Familie oder die Personen, die kommen, werden als Flüchtlinge anerkannt. Was können die dann hier in Deutschland machen? Dürfen die dann eine Arbeitsstelle suchen oder was passiert dann?
Also wenn dann die Anerkennung erfolgt ist, bekommen die auch dann einen entsprechenden Aufenthaltstitel, dass sie sich hier rechtmäßig aufhalten dürfen. Bedeutet auch, dass sie dann aus der Asylunterkunft ausziehen müssen bzw. dürfen, können sich dann ganz normal eine Wohnung suchen und jederzeit sich natürlich auch eine Arbeitsstelle. Und sie sind nicht mehr dann hier an den Landkreis Kulmbach gebunden, können sich also deutschlandweit frei bewegen, wie jeder andere Ausländer dann auch.
Geht man denn davon aus, dass der Großteil wieder zurück in die Heimatländer geht oder dass sie dann doch mal da bleiben, wenn sie anerkannt sind?
Also ich schätze, dass doch ein Großteil hier in Deutschland bleiben wird. Ob die jetzt natürlich hier in Kulmbach bleiben oder lieber in eine größere Stadt ziehen, wird sich zeigen.
Wo liegen denn jetzt die größten Probleme, zum Beispiel hier am Landratsamt, in diesen Abarbeiten? Weil es sind ja Aufgaben, die vor 4, 5 Jahren wahrscheinlich noch keiner in dem Ausmaß geahnt hat.
Ich würde jetzt weniger Probleme sagen. Es gibt halt Herausforderungen. Also erstens mal muss man halt Wohnraum finden für die, also wie gesagt, es gibt Gemeinschaftsunterkünfte, aber die sind eigentlich voll. Also da gibt es mal einen Wechsel, dass mal 1, 2 Personen irgendwie rausgehen, wieder rein. Der Großteil wird halt zu dieser dezentralen Unterbringung zugewiesen. Da haben wir das ja über Wohnungen geregelt und das ist natürlich, je mehr das werden, wird es nicht einfacher, Wohnraum zu finden. Es ist noch da, die Leute im Landkreis bieten auch immer noch was an, aber das ist natürlich eine Herausforderung, dann auch zu finden. Und es ist auch nicht jeder Wohnraum geeignet, das muss man jetzt auch sehen. Also das ist das eine und das wird natürlich, wenn die Zahlen anhalten, immer schwieriger. Dann ist eine ganz große Herausforderung auch für uns jetzt in der Verwaltung, sich auf diese Aufgabe dauerhaft einzustellen. Also am Anfang, sagen wir mal, hatten wir ja so eine Art Notfallmodus, dann macht jeder und guckt, dass er es schafft, aber man stellt dann halt andere Aufgaben vielleicht zurück oder guckt das, was jetzt nicht ganz dringend ist, dass man das immer ein bisschen schiebt, aber das kann man ja auch nicht auf Dauer machen. Also man muss sich ja komplett neu einrichten, das ist auch eine große Herausforderung, das zu sehen, weil wenn es erst mal ein Jahr klappt irgendwie, meint ja jeder, ja, dann kann es auch weiter klappen. Aber es ist ja natürlich nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit vorher nichts zu tun hatte und jetzt endlich eine Aufgabe gefunden hat. Also man schiebt ja, das ist also, finde ich jetzt, wird jetzt in diesem Jahr wichtig oder für uns eine größere Herausforderung, dass man sagt, man muss sich auch als Verwaltung aufstellen, dass man in Zukunft auch die Mitarbeiter schützt. Also es gehen ja viele doch über ihre Grenzen dann hinaus, dass man das so aufstellt, dass das in Zukunft wieder in einem normalen Arbeitsumfang stattfinden kann. Und dann ist natürlich, ich meine, die größte Herausforderung ist die Integration. Aber die können wir natürlich als Behörde, wir können Leute freundlich behandeln und ihre Sachen ordnungsgemäß abarbeiten. Aber wir können nicht integrieren als Behörde. Also das muss die Gesellschaft machen, das muss direkt vor Ort in den einzelnen Orten passieren. Aber das ist natürlich die größte Aufgabe, die größte Herausforderung, die sich stellt.
Wenn Sie jetzt 3 Wünsche Zeit hätten, wenn Sie jetzt 3 Wünsche frei hätten, welche Wünsche müsste denn so eine gute Fee erfüllen?
Also sie müsste auf jeden Fall zusätzliches Personal zur Verfügung stellen. Das ist so das, wenn sie das könnte, müsste sie das machen. Das auf jeden Fall.
Sonst noch Wünsche oder Anregungen oder was wünscht man sich von der Politik, was die Arbeit vielleicht erleichtern würde?
Ich denke auch, ähnlich wie die Frau Limmer schon gesagt hat, gewisse Anerkennung, denke ich, auch die Leistung, die man hier in einer Behörde vollbringt, nicht nur immer über die Behörde schimpft, weil wir vollziehen auch nur die Gesetze, die die Politiker, die die Bundesregierung macht und halt auch wirklich personelle Unterstützung.
Gibt es denn überhaupt Menschen, die sich personell melden, wenn eine Stelle ausgeschrieben wird? Also weiß ich, viele Landratsamt, die Kommune machen das ja. Gibt es da überhaupt Resonanz darauf?
Also wir haben es konkret nicht ausgeschrieben. Wir haben in 2 Sachgebieten durch Auszubildende, die halt fertig geworden sind, letztes Jahr aufgestockt. Aber es ist natürlich, der Markt zum Beispiel auch im Jugendamt haben wir eingestellt, 2 Sozialpädagoginnen neu. Also der Markt der Sozialpädagogen ist ziemlich abgekrast. Es bewerben sich deswegen trotzdem mal Vereinswerke, aber es ist nicht so, sag ich mal, wie noch vor Jahren, wo Sozialpädagogen zum Teil vielleicht Schwierigkeiten hatten, Arbeit zu finden. Das ist jetzt mal ganz umgedreht. Und auch Verwaltungspersonal ist jetzt, sage ich mal, schon aufgrund unserer regionalen Lage nie so im Überfluss da, weil ja halt viele zieht es doch eher in Städte und so weiter. Und das ist jetzt auch weniger. Aber ich meine, wenn man überlegt, dass das Bundesamt für Migration letztes Jahr 1000 Stellen zusätzlich geschaffen hat. Und dieses Jahr wird ja nochmal irgendwie von 4.000 gesprochen. Die Polizei macht einen sehr umfangreichen Stellenaufbau. Die Leute können ja nicht gebacken werden. Ne? Also die müssen ja auch ausgebildet werden, die müssen irgendwo herkommen. Und andere Berufe haben ja auch Mängel. Es ist ja, also das ist sehr, sehr schwierig. Vielleicht sollte die gute Fee einfach überhaupt Leute, die vor 20 Jahren nicht geboren wurden, plötzlich herstellen. Also das wird die nächsten Jahre schwierig werden. Also dieser Fachkräftemangel zieht sich natürlich in die Verwaltung genauso hinein. Das ist, muss man sehen.
Also es gibt viel zu tun.
Genau, ja. Und es ist halt so, ich denke, da spreche ich eigentlich auch für meine Mitarbeiterinnen, der Job in der Ausländerbehörde ist nicht unbedingt der angesehenste, den man so am Landratsamt haben kann. Und ich glaube, die wenigsten möchten sich da freiwillig hinmelden.
Wir hoffen, dass sich vielleicht jetzt doch der ein oder andere freiwillig meldet und hier tatkräftig mit unterstützt. Aber unser Showpraktikant, der Sebastian, spielt jetzt erstmal für die Ausländerbehörde einen kräftigen Applaus ein. Das war der Applaus für alle Mitarbeiter in den jeweiligen Ämtern der Ausländerbehörde und anderen Ämtern, die sich mit den vielen, vielen Flüchtlingen, die es zurzeit in Deutschland gibt, auseinandersetzen, beruflich oder auch auf ehrenamtlicher, freiwilliger Basis. Wir waren zu Gast bei Christine Tippold von Landratsamt Kulmbach unter Katrin Limmer und die darf sich jetzt am Ende unseres Gesprächs natürlich auch noch ein Musikstück wünschen. Ich bedanke mich, dass wir hier sein durften und hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder.
Und ich würde gerne von Guns N' Roses Don't Cry hören. Einen schönen Abend noch.
Deutsch Radio Kulmbach mit Classic Rock von Guns N' Roses. Ja, der Matthias war soeben im Landratsamt Kulmbach und mittlerweile müsste er eigentlich zurück sein, aber ich sehe ihn weit und breit noch nicht. Naja, das ist meine Chance, mich hier etwas auszutoben. Also machen wir weiter mit Classic Rock und schauen, ob der Matthias heute noch im Studio ankommt. Viel Spaß mit Queen. Classic Rock bei Netradio Kulmbach. Der Praktikant aus der Kiste ist immer noch allein im Studio. Das heißt, die nächsten Minuten werden sensationell werden. Oh, da kommt jetzt jemand.
Da bin ich wieder. Ich sag's dir. Vom Landratsamt. Hier in diesem Amtshof. Da geht einem die Buste aus. Sag mal, wie sieht's denn hier aus? Sebastian, hast du etwa moderiert?
Nee, ich habe nur Musik, ich habe nicht moderiert. Nee,
das kann hier jeder sagen. Warum ist dann hier alles hier anders, wie ich es vorhin verlassen habe, wie ich gegangen bin? Du hast doch moderiert.
Vielleicht ein bisschen, aber nur ein Lied nur anmoderiert, ganz kurz.
Ganz kurz, das kann hier jeder sagen. Du darfst hier nicht moderieren. Dein Job ist das Leben in der Kiste. Hast du das verstanden?
Ja.
Ja? Die Sendung ist jetzt vorbei. Hast du auch das verstanden?
Ja.
Ja, jetzt kommt nämlich die Tamara mit der nächsten Stunde vom Netradio Kulmbach. Und was machen wir? Ahnst du schon?
Die Kiste?
Ja, willst du freiwillig gehen?
Nein.
Du musst jetzt... Ab ins Kistchen, hopp, hopp, schnell.
Darf ich mir was zu trinken mitnehmen?
Obwohl du hier angeblich kurz moderiert hast, wahrscheinlich hast du die halbe Sendung hier moderiert, während ich bei den Damen im Landratsamt war.
Ich gehe schon.
Ja, aber du kriegst was zu trinken. Hier. So, Deckel drauf. Und jetzt geht's weiter mit der Tamara. Noch einen schönen Abend.
Hier ist so feucht.
Aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Yeah.